Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio Dieres. Die Börsen schaukeln einander hoch. Gestern Verluste, heute Gewinne. Die EU nickt Deutschland zu. Das staatliche Rettungspaket ist bewilligt. Und ausführlicher, drei Fliegen auf einen Schlag. Wie die Gewerkschaft Travail Suisse Stellen schaffen, der Finanzkrise trotzen und die Umwelt schonen will. Sicherer Hafen wider Willen. Warum der Schweizer Franken als stabile Währung gilt und warum das der heimischen Wirtschaft nicht passt. Und der Countdown läuft. In einer Woche wählen die USA den Nachfolger für George Bush. Über den Endspurt von Obama und McCain reden unsere beiden Korrespondenten Max Ackermann aus San Francisco und Peter Vögeli aus Washington im Tagesgespräch um 13 Uhr. Am Mikrofon Ivana Pribakovic und mit den Nachrichten Herbert Ming.
Die Börsen haben sich nach den Verlusten von gestern etwas erholt. Der Swiss Market Index eröffnete 1,8% höher als gestern. Jetzt liegt der SMI bei 5.598 Punkten. Das ist ein Plus von 1,8%. Viele Aktien holten einen großen Teil ihrer Verluste von gestern auf, etwa jene der UBS. Bei den Devisen ist der Schweizer Franken nach wie vor stark. Der Dollar kostet 1,16 Franken. Der Euro wird zu 1,45 Franken gehandelt. Auch die asiatischen Börsen haben sich erholt. In Tokio schloss der Nikkei-Index mit einem Gewinn von 6,4%. Gestern war er so tief wie seit 26 Jahren nicht mehr. Die EU-Kommission hat das Rettungspaket der deutschen Regierung für die Finanzbranche genehmigt. Der Rettungsplan für die deutsche Finanzbranche kostet rund 500 Milliarden Euro. Der Gewerkschaftsverband Travail Suisse will die Anstrengungen in der Energie- und Klimapolitik verstärken. In einem Positionspapier verlangt Travail Suisse rasche Gebäudesanierungen, welche den CO2-Ausstoß und den Energieverbrauch senken würden. Auch soll die Solarenergie stärker gefördert werden. Zudem soll der Treibhausgasausstoß im Vergleich zu 1990 um 30% gesenkt werden, und zwar bis 2020. Mit solchen Massnahmen könnten Zehntausende Arbeitsplätze geschaffen werden. Angesichts der drohenden Rezession seien solche Impulse für die Wirtschaft nötig, hält Travail Suisse fest. Die CVP gelangt mit Vorschlägen für eine sogenannte intelligente Mobilität an die Öffentlichkeit. Die Forderungen sollen Wirtschaftswachstum und Umweltschutz in Einklang bringen. Die CVP möchte unter anderem, dass beim öffentlichen Personenverkehr bereits beschlossene Bauprojekte sofort realisiert werden. Das sei jetzt wirtschaftlich sinnvoll. Der Bund soll es mit einem dringenden Beschluss zum Beispiel auch möglich machen, dass an Grossbaustellen wie Autobahnen rund um die Uhr gearbeitet werden kann. Die Bahnen sollen mehr und billigere Plätze für den Velotransport anbieten. So ein weiterer Vorschlag der CVP. In Schweizer Seen liegt über 8000 Tonnen Munition und diese soll dort bleiben. Das empfiehlt ein Expertenbericht, den das Verteidigungsdepartement VBS in Auftrag gegeben hat. Eine Bergung wäre mit großen Risiken und Kosten verbunden. Würde nämlich die Munition aus dem See geholt, würden große Mengen Sediment aufgewirbelt. Und dies könnte den Sauerstoffgehalt des Sees ändern. Laut den Experten hätte dies erhebliche Folgen für das Ökosystem. Am meisten Munition lagert im Thunersee. Dort wurde bereits früher untersucht, ob die Geschlechtsveränderung bei Felchen etwas mit der gelagerten Munition zu tun haben könnte. Beweise dafür gab es jedoch keine. Das Sozialdepartement der Stadt Zürich muss neu organisiert werden. Zu diesem Schluss kommen Experten der Universität St. Gallen in einem Bericht, der heute vorgestellt wurde. Es seien grundlegende Änderungen nötig, da es an Transparenz mangle, namentlich bei den Kontrollen. Die Wissenschaftler empfehlen insbesondere, die Sozialbehörde abzuschaffen. Zudem schlagen sie vor, eine anonyme Meldestelle einzurichten, um Missbräuche zu bekämpfen. Die Studie hatte der Stadtrat selbst in Auftrag gegeben. Der Sozialbehörde wurde vorgeworfen, schlecht geführt zu sein. Heineken baut in der Schweiz bis Mitte 2010 insgesamt bis zu 15% der Arbeitsplätze ab. In Chur fallen rund 40 und in Winterthur rund 50 Vollzeitstellen weg. Dies sei eine Folge der Übernahme der Eichhof-Gruppe durch Heineken, teilt der Brauer Heineken mit. Die Volksinitiative «Ja zur Komplementärmedizin» wird zurückgezogen. An ihrer Stelle kommt die Verfassungsbestimmung zur Abstimmung, welche das Parlament als Gegenvorschlag erarbeitet hat. Das Volksbegehren forderte eine umfassende Berücksichtigung der Komplementärmedizin. Der Gegenvorschlag der Räte verzichtet auf den Begriff «umfassend». Die Initianten zeigten sich damit zufrieden. Rund zwei Monate nach den Hausdurchsuchungen bei Schweizer Niederlassungen des französischen Alstom-Konzerns gibt es genauere Informationen. Aus Entscheiden des Bundesstrafgerichts geht hervor, dass in der Affäre Bankgeschäfte von mehr als einer halben Milliarde Franken geprüft werden. Gemäß der Bundesanwaltschaft besteht der Verdacht, dass Alstom-Mitarbeiter Schmiergelder bezahlt haben, um an Aufträge zu kommen.
12.36 Uhr, das sind die Mittagsinformationen im Rendezvous. In den nächsten Minuten mit handfesten Ideen zum Slogan «Finanzkrise als Chance», wie die Gewerkschaft Stellen schaffen will. Dann «Bleiben um jeden Preis», wie sich abgewiesene Asylbewerber in Landquart den Tag um die Ohren schlagen, mit 7 Franken in der Tasche. Anstoßen mit Wodka und Reiswein. Russland und China gehen einen gigantischen Erdöl-Deal ein, die neue Freundlichkeit zwischen den zwei Nachbarn mit Seitenblick zu den USA. Und die USA sind Schauplatz des Tagesgesprächs. Eine Woche vor den US-Wahlen reden unsere beiden Korrespondenten in San Francisco und Washington über das immer noch offene Rennen. Mehr nach Wetter und Verkehr.
Das Wetter im Norden ist es heute den ganzen Tag trüb und oft nass bei rund 10 Grad. Die Schneefallgrenze sinkt bis am Abend auf 900 bis 1400 Meter. Im Süden regnet es zum Teil ununterbrochen bei rund 13 Grad. Morgen regnet es oft, im Süden und teilweise auch in den Alpen fällt kräftiger Dauerregen. Am Donnerstag lassen die Niederschläge langsam nach, die Schneefallgrenze sinkt im Norden aber bis gegen 700 Meter. Die Temperaturen im Norden dann noch rund 5 und im Süden 12 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr. Der Verkehr verläuft zurzeit störungsfrei.
Die Finanzkrise als Chance nutzen. Dazu rauft ausgerechnet eine Gewerkschaft auf, die Travail Suisse. Die Chance besteht für die Gewerkschaft darin, Arbeitsplätze zu schaffen und gleichzeitig etwas für die Umwelt zu tun. Mit einem umfassenden Programm zur Gebäudesanierung soll weniger Energie verpuffen und der CO2-Ausstoß soll gesenkt werden. Diese Ideen stoßen aber nicht auf ungeteilte Begeisterung. Dagmar Zumstein.
Von mehreren tausend neuen Arbeitsplätzen im Gewerbe und in der Industrie spricht die Gewerkschaft Travail Suisse. Diese könnten geschaffen werden, wenn die Schweiz das Tempo in der Energie- und Klimapolitik endlich erhöhen würde, sagt Travail Suisse-Präsident Martin Flügel. Denn jetzt sei der richtige Zeitpunkt dafür.
Klimapolitik ist jetzt auch unter Druck geraten. Das ist die eine Seite. Andererseits stehen wichtige Entscheidungen an. CO2-Gesetz, Energieaktionspläne des Bundesrates, Einspeisevergütung, Förderung der erneuerbaren Energien. Alles ist jetzt auf dem politischen Parkett.
Und deswegen müssten jetzt Entscheidungen her, fordert der Gewerkschaftsdachverband. Eine ideale Massnahme, um die Konjunktur bei Laune zu halten und gleichzeitig umweltbewusst zu investieren, sieht Travail Suisse in einem sofortigen Gebäudesanierungsprogramm, ganz im Sinne des bundesrätlichen Aktionsprogramms zur Energieeffizienz. Nochmals Martin Flügel.
Heute importieren wir Erdöl für mehrere Milliarden Franken. Wenn wir hier Einsparungen erzielen, dann haben die Mieter dieses Geld im Sack. Sie geben es aus in der Schweiz. Wir haben also nicht nur die Investitionen, sondern wir haben auch den Konsum angekurbelt.
Geht es nach dem Wunschplan des Dachverbandes, dann würde das Gebäudesanierungsprogramm bereits in der kommenden Wintersession vom Parlament abgesegnet werden. Geld dafür hat es gemäß Travail Suisse-Präsident Flügel genug.
Zur Verfügung stehen aus der bestehenden CO2-Abgabe heute 200 Millionen Franken. Die können sofort eingesetzt werden. Im nächsten Jahr weitere 200 Millionen. Also der Bund kann eigentlich problemlos mit 400-500 Millionen Franken im nächsten Jahr operieren.
Neben dem Gebäudesanierungsprogramm fordert Travail Suisse zudem eine CO2-Abgabe sowie eine deutlich stärkere Förderung der Solarenergie. Gerade in der Solarenergie gäbe es Anreize, um die Technologien weiterzuentwickeln und sich damit auf dem Weltmarkt besser zu behaupten. Scharfe Kritik äußert Travail Suisse derweil am Wirtschaftsdachverband Economy Suisse. Dieser lehnt das Gebäudesanierungsprogramm ab und will stattdessen ein neues AKW. Travail Suisse kritisiert, dies sei eine mutlose Abwehrhaltung und nicht verantwortbar. Urs Neff, zuständig bei der Economy Suisse für Energie und Umwelt, wehrt sich. Das Gebäudesanierungsprogramm von Travail Suisse sei der falsche Ansatz. Es wäre erst in ein paar Jahren umsetzbar, weil jetzt das speziell für Solar- und Gebäudetechnik ausgebildete Personal fehle.
Es wäre daher auch nicht sehr sinnvoll, jetzt gleich so viel Geld in diesen Bereich rein zu investieren, weil ganz einfach hier die qualifizierten Arbeitsplätze nicht bestehen und diese Arbeiten auch nicht umgesetzt werden können.
Doch zunächst müsse abgewartet werden. Es sei nicht gesagt, dass der Konjunktureinbruch derart stark sein werde. Er sehe keinen Grund, hier schon mit der großen Kelle anzurühren. Wann letztlich das Gebäudesanierungsprogramm den Weg aufs politische Parkett finden wird, ist noch offen.
Dagmar Zumstein. Die Finanzkrise wirbelt neuerdings auch die Währungen gehörig durcheinander. Immer mehr Anleger suchen deshalb ihr Heil im Schweizer Franken. Dieser gilt als robuste Währung. Das hat Folgen. Gestern fiel der Kurs des Euro gegenüber dem Schweizer Franken auf ein Rekordtief. Zwischenzeitlich reichten bereits 1,43 Franken, um einen Euro zu kaufen. Ein derart starker Schweizer Franken hat zwar viele Vorteile, bringt aber auch Probleme mit sich. Rainer Bohrer.
Der Schweizer Franken wird immer dann stark, wenn die Zeiten unruhig sind. Er ist eine Art sicherer Hafen, in den die Anleger flüchten, wenn sonst nichts mehr sicher ist. Marco Curti, Leiter der Aktienanalyse bei der Zürcher Kantonalbank.
Was wir ja zurzeit weltweit feststellen, ist sozusagen eine Flucht in die Sicherheit. Und da ist der Franken einfach ganz traditionell Safe-Haven-Währung, also da geht man hin, wenn es kracht auf der Welt.
Krachen tut es im Moment vor allem in Europa. Im Euroraum ist ein tiefgreifender wirtschaftlicher Abschwung nicht zu vermeiden. Davon gehen alle Beobachter im Moment aus.
Die Eurozone geht schnurstracks in eine Rezession und das schwächt natürlich den Euro. Die Schweiz wird davon nicht verschont bleiben, aber unsere Wirtschaft ist ein bisschen resistenter.
Der Schweizer Wirtschaft und ihrer Währung kommt zugute, dass sie traditionell sogenannte Handelsbilanzüberschüsse verzeichnet. Das heisst, die Schweizer Unternehmen und zum Teil auch Private brauchen nicht so viel, wie sie verdienen. Dieses Geld wird in guten Zeiten im Ausland angelegt und in Krisenzeiten wieder zurückgeholt, was den Franken stärkt.
Bis hin zum Beispiel zu ungarischen Hypothekarschuldnern oder österreichischen, die sich im Franken verschuldet haben, um in ihren Ländern Hypotheken zu finanzieren. Und all diese Positionen, die werden jetzt im Sinne der Flucht in die Sicherheit sozusagen wieder aufgelöst. Das Geld fließt also wieder zurück.
Doch klar, auch die Schweizer Wirtschaft wird von der Rezession in Europa getroffen. Immerhin die Hälfte der gesamten Wirtschaftsleistung der Schweiz entsteht im Export. Und 3/4 dieser Exporte gehen in den Euroraum. Wenn jetzt der Franken so stark ist, trifft es vor allem die Schweizer Industrie hart. Marco Curti von der Zürcher Kantonalbank.
Also es geht eine starke Bremswirkung auf die schweizerischen Exporte aus. Und unter Exporte sind nicht nur die klassischen Exporte zu verstehen, also der Export von Gütern, sondern halt auch der Tourismus. Also der Tourismus wird auch darunter leiden.
Immer wenn der Euro über längere Zeit unter 1,50 Franken fällt, wird es kritisch für Exportindustrie und Tourismus. Erste Bremsspuren waren in den letzten Quartalszahlen der Industrieunternehmen zu spüren. Auf der anderen, der positiven Seite stehen dagegen die Importe mit bereits sichtbaren bzw. im Portemonnaie spürbaren Auswirkungen. Marco Curti.
Je stärker der Franken, desto billiger werden die Importe. Und das sieht man ja auch jetzt als Konsument schon an der Zapfsäule, dass das Benzin schon billiger geworden ist. Das hat nicht nur mit dem Fall des Erdölpreises zu tun, sondern auch ein bisschen mit dem stärkeren Schweizer Franken.
Allen positiven Effekten des starken Frankens zum Trotz, die Schweizerische Nationalbank muss aufpassen, dass sich der Franken gegenüber dem Euro nicht zu stark aufwertet. Sie kann das steuern, indem sie die Leitzinsen nochmals senkt. Den Spielraum dafür hat die Nationalbank. Weil die Importe billiger werden, geht die Inflation im Moment zurück.
Die Zahl der Asylbewerber in der Schweiz steigt derzeit massiv an. Die Kantone müssen sich umorganisieren, um allen Asylsuchenden eine Unterkunft zu bieten. Abgewiesene Asylbewerber werden beispielsweise in Graubünden seit bald 2 Wochen über Nacht in einem Container untergebracht. Den Tag müssen sie auf der Straße verbringen. Der Kanton sagt, damit würden die Vorgaben des Bundes umgesetzt. Ricarda Simonet hat sich ein Bild davon gemacht, wie diese Minimalhilfe aussieht.
aus ganz Langquart Richtung Davos beim Recyclingplatz der Gemeinde. Dort stehen weiße Schlafcontainer. In ihnen leben die abgewiesenen Asylbewerber des Kantons Graubünden. Schild weist keines darauf hin. Erstaunlicherweise stehen mehrere Leute vor dem Zaun. Zum Beispiel ein junges Paar aus Chur oder ein älterer Herr aus dem Nachbardorf. Einer darunter ist bereit zu sprechen und er begründet, weshalb er da steht.
Weil ich menschlich das nicht verantworten kann, was da passiert. Jetzt ist die Situation neu mit der Containerhaltung, Käfighaltung für Menschen, wo die Nothilfeempfänger immer am Morgen am 8. das Heim, also den Container müssen verlassen und frühestens oben am 5. wieder rein dürfen.
Es ist 8 Uhr, das Tor geht auf und 8 verschlafen dreinblickende Menschen treten hinaus. Die meisten mit einem Plastiksack in der Hand, mit ihren persönlichen Gegenständen darin. Und jetzt? Was tun sie bis 5 Uhr? In der Gruppe aus Algeriern, Afghanen und Iranern sagt ein Iraner, sie gingen spazieren. Große Sprünge lägen ja nicht drin mit den 7.30 Franken, die ihnen der Kanton pro Tag gebe. Das reiche nicht einmal für einen Kaffee im Warmen.
Ich kaufe eine Packet Zigarette, ich habe keine andere Geld. Auch wenn es kalt ist, ich gehe sitzen ins Bar, kann nichts, das ist nicht leben.
Was essen Sie denn?
Ich esse zum Beispiel, wenn ich gehe laufen, Frucht oder so, Trauben.
Anders als er fühlt sich sein Landsmann neben ihm krank. Weil die Küche tagsüber abgeschlossen werde, sei es für sie schwierig, nahrhaftes, billiges Essen zuzubereiten. So teilen sie sich Fisch aus der Büchse und Brot.
Ich muss eine Konservfisch kaufen mit einem Brot und dann halb-halb machen. Zusammen bezahlen.
Diese beiden Iraner sind schon Jahre in der Schweiz. Auch wenn sie vom Kanton bis aufs Letzte schikaniert würden, in ihre Heimat werden sie nicht zurückkehren, sagt Guido Stirnimann aus Falzainer. Er hat die beiden im letzten Jahr gut kennengelernt und gehört zum Verein Miteinander, der die abgewiesenen Asylbewerber unterstützt. Seit den bald 2 Wochen, seit sie im Container leben, komme er täglich von Falzainer nach Langquart, um nach ihnen zu schauen. Den Bauern gehen diese Menschen nahe und er fühlt sich hilflos.
Man sieht einfach überhaupt keine Lösung und ich kann nicht verstehen, dass die einzige Lösung für die Leute soll sein, dass sie einfach in den Untergrund abtauchen. Dass man nicht irgendwie für so Leute, die jetzt jahrelang alles mitgemacht haben, irgendwie mit diesen Themen irgendeine Lösung kann zu machen. Das will ich einfach fast nicht schlucken.
Er kämpft mit den Tränen. Solche Solidaritätsbekundungen wie von Guido Stirnimann gestalten das Leben der abgewiesenen Asylbewerber angenehmer. Vom Gesetz her steht ihnen Minimalhilfe zu. Das heißt Essen, einen Platz zum Schlafen, Kleider und medizinische Betreuung. Dass die Container tagsüber abgeschlossen sind, kritisiert die Bündner SP als unmenschlich und engagierte Leute aus der Umgebung Langquart haben ihre Kritik in einer Resolution an den Kanton und an den Bund geschickt. Das Amt für Polizeiwesen zeigt sich einsichtig, was die Hausordnung angeht. Abteilungsleiter Beda Ecke.
Über die Öffnungszeiten im Winter ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Was die Kochgelegenheit anbetrifft, die Leute müssen die Anlage um 8 Uhr morgens verlassen. Also wenn sie um 7 Uhr aufstehen, können sie sich ohne weiteres das Frühstück zubereiten. Und ab abends 5 Uhr ist die Anlage ebenfalls wieder offen. Sie können sich eine warme Mahlzeit zubereiten. Und eine warme Mahlzeit pro Tag, das ist eigentlich die Vorgabe, die erfüllt werden muss und die besteht absolut.
Auch die 7.30 Franken im Tag entsprechen den Vorgaben. Der Kanton sei im Rahmen der Nothilfe nicht zu mehr verpflichtet.
Der Bericht aus Landquart von Ricarda Simonet. China und Russland sind riesige Länder und entsprechend riesig sind die Deals, die sie miteinander machen. Russland wird aus seinen Erdölvorräten in den kommenden 20 Jahren 300 Millionen Tonnen nach China leiten. Und China soll russischen Ölfirmen aus seinen riesigen Währungsreserven 25 Milliarden Dollar Kredite gewähren. Peter Giesling in Moskau über russisch-chinesische Geschäfte gestern und heute.
Solche Mammutgeschäfte, solche Deals der Superlative sind neu in den russisch-chinesischen Beziehungen. Vor allem mit dem Blick auf die letzten paar Jahrzehnte muss man von immer wieder angespannten Beziehungen zwischen Moskau und Peking sprechen. Nach der kommunistischen Machtübernahme durch Mao Zedong in China hatten die damalige Sowjetunion und Peking zwar einen Freundschaftsvertrag abgeschlossen, der vor allem ein strategisches Gegengewicht zur Dominanz der USA schaffen sollte. Doch China steuerte meist einen anderen politischen Kurs als Moskau. Als Chruschtschow im Zeichen der Entstalinisierung beispielsweise gegen jeden Personenkult ankämpfte, grassierte dieser in der chinesischen Volksrepublik unter Mao. Und 1960 kam es gar zu einem eigentlichen Bruch zwischen den beiden Staaten. Mehr aus eigennützigen, weniger aus freundschaftlichen Gründen versuchte die damalige Sowjetunion zwar immer wieder, China ins Boot zu holen. Vor allem der Einfluss der Amerikaner auf China, so Moskaus Ansinnen, sollte damit möglichst in Schach gehalten werden. Während man in Peking 1989 auf dem Tiananmen demonstrierende Studenten zusammenknüppelte, waren in Moskau Gorbatschows Perestroika, Glasnost und auch eine Hinwendung zu marktwirtschaftlichen Verhältnissen auf Kurs. Auch die Ablösung der einstigen Sowjetrepubliken vom Machtzentrum Moskau 1991 ging friedlich über die Bühne. In den letzten zwei Jahren aber hat sich das Verhältnis zwischen Russland und China laufend verbessert. Russland lieferte Rüstungsgüter und im Jahr 2006 hat Putin in China einen Vertrag für den Bau einer Ölpipeline abgeschlossen. Im vergangenen Juli dann haben die beiden Länder einen jahrzehntelang dauernden Streit um den gemeinsamen Grenzverlauf beigelegt und so eine neue, tragfähige Basis für ihre Zusammenarbeit geschaffen. Der jetzige Besuch Wenzhabaos hier in Moskau wird deshalb als äußerst wichtiges und nicht zuletzt als freudiges Treffen gefeiert.
Peter Giesling. Also nur noch eitel Sonnenschein und Freude in den chinesisch-russischen Beziehungen der Gegenwart? Im Prinzip ja, wenn auch mit ein paar Einschränkungen. Auslandredaktorin Brigitte Zink.
Moskau kann sich immer dann auf Peking verlassen, wenn der Kreml dem Westen und insbesondere den USA vorwirft, mit unterschiedlichen Ellen zu messen. So wussten die Russen China auf ihrer Seite, als sie sich gegen den geplanten Raketenabwehrschild in Polen und Tschechien wehrten. Auch im UNO-Sicherheitsrat kann Moskau auf Peking zählen. Beide waren gegen die Unabhängigkeit im Kosovo, beide sprachen sich gegen Sanktionen für Iran wegen des Atomprogramms aus. Die Unterstützung Russlands scheint sich gelohnt zu haben. China kriegt jetzt, nach langen Verhandlungen, viel sibirisches Öl und Gas. Und diese Rohstoffe braucht China dringend. Der Energiehunger Chinas ist bei einem Wirtschaftswachstum von immer noch 7% riesig. Denn mit Kohle und Wasserkraft kann China seinen Energiebedarf niemals decken. Damit Russland auch künftig die in China dringend benötigten Rohstoffe liefert, ist eben China bereit, dem russischen Nachbarn Milliardenkredite zu gewähren. Doch auf uneingeschränkte Unterstützung kann Russland nicht zählen. Als Putin und Medvedev im Georgienkrieg Verbündete für die Anerkennung von Südossetien und Abchasien als unabhängige Staaten suchten, kam das Nein aus Peking postwendend. China, in der Außenpolitik pragmatisch, ist auf die USA als Markt, als Abnehmer der chinesischen Exportprodukte angewiesen. Ungeachtet dessen feiern die beiden Regierungschefs, Wenzhabao und Putin, ihre neue Freundschaft. Die Annäherung geht seit der Beilegung des Grenzstreites in Sibirien vor ein paar Monaten noch zügiger voran. Nur, die 10'000 russischen Bewohner im strukturschwachen Sibirien haben wenig Freude an ihren chinesischen Nachbarn. 100 Millionen leben im chinesischen Grenzgebiet und jedes Jahr siedeln sich Hunderttausende Chinesen auf russischem Grenzland an. Eine Belastung für die gefeierte chinesisch-russische Freundschaft.
Strom aus Wasserkraft erlebt in der Schweiz eine neue Blütezeit. Baugesuche werden zu Hunderten eingegeben, auch wenn die Ausbaumöglichkeiten begrenzt sind. Allein für Kleinwasserwerke sind derzeit fast 350 Gesuche hängig, denn ab dem kommenden Jahr bezahlt der Bund eine Vergütung dafür, wenn Strom aus einem Kleinwasserkraftwerk ins Netz eingespiesen wird. Nur solche Anlagen sind auch ein empfindlicher Eingriff in die Natur. Wie Wasserkraftnutzung und Naturschutz in Einklang gebracht werden können, zeigt sich im Kanton Aargau, in der Region zwischen Halwilersee und Wildegg. Dort münden die Bünz und der kleine Aabach in die Aare. Freddy Gasser.
Urs Egloff steht auf einer Brücke über dem Aabach in Wildegg. Seit 250 Jahren wird hier das Bachwasser gestaut, um die Wasserkraft für Industrie und Gewerbe zu nutzen. Egloff koordiniert die Bewilligungsverfahren für Fluss- und Kleinwasserkraftwerke im Kanton Aargau und erzählt aus deren Geschichte.
Das ist das unterste Kleinwasserkraftwerk an Aabach-Bünz. Das meiste Wasser kommt vom Aabach, wo als Kopf den Hallwilersee hat. Und das wird hier genutzt in einer sehr alten Mühle, die zurückgeht bis ins 17. Jahrhundert, Hellmühle. Und die wird heute unter dem Namen Jova AG von der Migros betrieben.
Nicht nur die Migros nutzt das Gefälle des Baches für eigenen Strom.
Zwischen Aare und dem Hallwilersee liegen 100 Meter. Und mit den früheren 28 Wasserwerken, die es hier dran hat, hat man den grössten Teil von diesen 100 Meter hat man genutzt. Heute die verbleibenden 8 Kleinwasserkraftwerke am Aabach nutzen noch rund 50 Meter.
Sie produzieren knapp 1% aller Wasserkraftenergie im Kanton Aargau. In den letzten gut 15 Jahren sind ihre Konzessionen sukzessive erneuert worden. Und der Markt boomt. Rund 350 neue Kleinwasserkraftwerke sind in der Schweiz geplant. Und auch im Kanton Aargau soll es neue geben. Nur, jedes dieser kleinen Stauwerke ist auch ein empfindliches Hindernis.
Das Wehr, das staut auf und unten dran hat man einen viel tieferen Wasserspiegel. Und das Gefälle, das muss für Fische und andere gewässerbundene Lebewesen halt einfach gängig sein. Sonst tut man Populationen einschränken zwischen zwei Wehren und tut dann natürlich den Lebensraum wirklich verkleinern. Und das will man auf keinen Fall.
Dazu kommt, dass Fische bei einem Hochwasser in jene Gewässer ausweichen, die noch nicht verbaut sind. Deshalb, so Urs Ehloff, wolle man neue Gesuche vor allem dort bewilligen, wo die Gewässer bereits genutzt würden.
Bei anderen kleinen Gewässern, die sehr unregelmäßig Wasser führen und den Nutzen doch an einem sehr kleinen Platz hat, dann wird man sehr vorsichtig sein mit der Neukonzessionierung.
Bestehende, wie die 8 Kleinwasserkraftwerke des Aabaches wiederum, bilden ein ganzes System, dessen Anfang der Hallwilersee bildet. Ein System, das viele Interessen berücksichtigen muss.
Interesse vom Seestand, wo beispielsweise für die Pflege der Riedgebiete von nationaler Bedeutung, wo man pflegen muss. Und die Pflege findet im Herbst statt. Das heisst, der See sollte in dieser Zeit relativ tief sein.
Andererseits sollte der Seepegel im Frühling, wenn die Fische laichen, stabil höher liegen. Und schließlich sollte der See genügend Wasser abfließen lassen für die Kleinwasserkraftwerke. Zum Beispiel jenes der Messer Schweiz AG in Lenzburg, einem Gasunternehmen mit 90 Mitarbeitenden. Ihr Kleinwasserkraftwerk liefert rund 70% ihres Stromverbrauchs. Es funktioniert wie viele andere Kleinwasserkraftwerke. Und beginnt weit außerhalb des Firmengeländes, wie Produktionsleiter Walter Bossard erzählt.
Der Kanal ist ca. 1,2 Kilometer lang, wo man dann weiter oben im Wald oben sich den Aabach vom Kanal trennen mit einem Schlauchwehr und mit einem Klappwehr und natürlich noch mit einem Nebenkanal für die Restwassermenge für die Fisch.
Von dort fließt es zur Firma und treibt eine Kaplan-Turbine an, deren Gehäuse wie eine alte Weltraumsonde aussieht. Tatsächlich läuft sie bereits seit 56 Jahren. Eine andere Stromquelle ist für die Messer Schweiz AG aber kein Thema, denn
es ist eine zuverlässige Maschine und es ist eine Maschine, die fast keinen Unterhalt braucht. Die läuft 7 Tage in der Woche rund um die Uhr. Die läuft und läuft.
Wasserkraftnutzung und Naturschutz in einem, Freddy Gasser hat berichtet.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.